ARD Sounds.
Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei KI und jetzt mit mir, Simin Sadeghi, Journalistin und Moderatorin, und mit dir,
Aljoscha Burchardt, Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI.
In dieser Folge gucken wir heute auf ein Thema, was jetzt nicht vielleicht wie bei anderen Themen, die wir hier so behandeln, hoffnungsvoll stimmt am Ende und vor allem auch gar nicht sagt, okay, das macht unser Leben auf jeden Fall besser. Hier bereichert künstliche Intelligenz unser Zusammenleben. Ganz im Gegenteil. Wir wollen heute konstruktiv auf das Thema KI und Krieg schauen. Denn diese Technologie hält natürlich auch Einzug in den militärischen Bereich. Spätestens beim Thema KI und Krieg werden auch die optimistischsten Gesprächspartner oft apokalyptisch. Ja, wie sieht's aus in Sachen künstlicher Intelligenz und Kriegstechnik? Bauen wir Menschen da gerade an einer Waffe, die ja mit einer neuen Atombombe gleichzusetzen ist? Oder kann künstliche Intelligenz auch in den immer näher kommenden Kämpfen unserer Zeit auch was Gutes bewirken? Wir wollen heute darüber sprechen und zwar mit unserem heutigen Gast, Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München und Experte rund um das Thema Robotik und KI im Militär. Hallo Frank, schön, dass du heute da bist.
Ja, danke schön. Hallo, freue mich, dass ich dabei sein kann.
Hallo Frank.
Was ist die erste Frage, die Leute dir stellen, wenn sie merken, dass du was mit KI und Militär zu tun hast?
Ob der Terminator kommt.
Klar.
Du hast es gesagt.
KI und jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Wann kommt er?
Ja, und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, die letzten 20 Jahre, ich beschäftige mich so lange ungefähr schon mit dem Thema, hätte ich immer gesagt, nein, hier geht's ja nicht um humanoide Roboter, die dann übers Gefechtsfeld stapfen und irgendwie mit einem Gewehr schießen. Das stimmt auch weitestgehend immer noch, aber wir alle wissen, in der humanoiden Robotik tut sich so einiges und auf dem Gefechtsfeld in der Ukraine sind auch schon 2 humanoide Roboter testweise mal eingesetzt worden. Das heißt, unter Umständen kommt der Terminator so als Humanoid möglicherweise doch im militärischen Kontext demnächst auch vor.
Ich habe auch mal gehört, aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt, als der Präsident aus Venezuela, Maduro, entführt wurde, dass die USA da auch KI eingesetzt haben, aber nicht, wie man vielleicht erstmal denken könnte, oder?
Ja, natürlich. Also wir haben es da gesehen. Wir sehen das vor allen Dingen mit Blick auf die Lage rund um den Krieg im Iran, den USA und Israel gegen den Iran führen. Also künstliche Intelligenz ist, glaube ich, wahrscheinlich jetzt das letzte Mal, dass ich den Begriff überhaupt verwende, weil er so unscharf ist. Aber Techniken, die man eben unter diesen Begriff subsumieren würde, spielen eine ganz, ganz wesentliche Rolle im Militär an allen möglichen Stellen schon mal. Das fängt mit ganz trivialen Dingen an, wie so Logistik, ja. Also wie kommt irgendwie die Munition von A nach B oder wie kommt was zu essen zu den Leuten an der Front? Oder auch solche Fragen, wie kann man nicht vielleicht irgendwie die LKWs, die da Kolonne fahren müssen, irgendwie so konstruieren, dass nur vorne überhaupt ein Mensch noch drin sitzt und die anderen LKWs einfach selbstfahrend hinterher fahren. Solche trivialen Dinge. Bis eben hin zu anderen Anwendungen, die vor allen Dingen eben Abläufe beschleunigen und am Ende dazu führen, dass eben militärische Gewalt schneller eingesetzt wird. Und da ist eben die Sensordatenfusion und das Erstellen von Lagebildern für so Führungs- und Informationssysteme ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und natürlich dann ganz am Ende auch die Objekterkennung in Waffensystemen. Also Waffensysteme, die eben zusammen mit einem menschlichen Operator bestimmen, okay, das zum Beispiel ist ein Kampfpanzer und den wollen wir bekämpfen und dann fliegt die Waffe sozusagen die letzten paar hundert Meter, zum Beispiel, wenn das so eine Wegwerfdrohne ist, alleine dahin und bekämpft diesen Panzer. Also in all diesen Kontexten und vor allem mit Blick auf diese sogenannte Kill Chain, ich weiß, ein bisschen schwieriges Wort in deutschen Ohren, aber diesen Entscheidungsablauf, der immer abläuft, wenn man militärische Gewalt einsetzt, überall da findet eben durch digitale Methoden eine Beschleunigung statt. Und das spielt in modernen Militärs eine riesige Rolle.
Ein Begriff, der dann immer fällt, ist die hybride Kriegsführung. Mhm. Hat das damit zu tun?
Nein, hybride Kriegsführung bezeichnet tatsächlich was anderes. Da geht es eher um solche Dinge wie Informationsraumoperationen, Propaganda, vielleicht auch solche Sabotageaktionen, von denen wir ja zunehmend jetzt auch betroffen sind, durch so Wegwerfagenten, Leute, die irgendwie über einen irgendwie düsteren Telegram-Kanal für 100 Euro einfach irgendwie so angeheuert werden und dann Sabotageakte begehen und so.
Also
Desinformation, alles, was unterhalb der Kriegsschwelle, also des bewaffneten Angriffs liegt, aber auch irgendwie so kriegsvorbereitende oder den Gegner irgendwie sozusagen formende Wirkung hat, das bezeichnet man in der Regel als hybride Kriegsführung.
Wo ja auch KI zum Einsatz kommt, ne?
Logo, wenn du Desinformation machen willst, ne, dann kannst du natürlich auch sozusagen LLMs zum Beispiel verwenden, um in großen Mengen einfach Text zu produzieren, der dazu zum Einsatz kommt. Wir kennen ja zum Beispiel diese russischen Operationen wie Ghostwriter, wo dann einfach 1:1 große Medienseiten, große europäische einfach gespiegelt wurden. Die sahen dann genauso aus wie das Original, wo aber einfach russische Propaganda drauf stand. So. Und wenn man halt nicht genau aufpasst, liest man plötzlich den, keine Ahnung, Tagesspiegel oder Le Monde oder so und denkt, huch, was steht denn da alles drin? Und das kann man natürlich noch viel besser, indem man Text mit LLMs generiert.
LLMs, also Large Language Models, sowas wie ChatGPT und Co.
Wir merken es wahrscheinlich auch am Spam. Der wird auch besser formuliert inzwischen.
Stimmt, ja, die E-Mails sind schon nicht mehr ganz so eindeutig zu erkennen.
Phishing-E-Mails sind zum Teil ganz gut geworden, ja.
Das ist wahr. Aber das, was die Leute, glaube ich, schnell im Kopf haben, wenn sie über künstliche Intelligenz im militärischen Bereich nachdenken, ist, glaube ich, so dieses Bild, dass da, du sagst Terminator, das ist schon noch sehr Sci-Fi, aber einfach auch diese unbemannten Drohnen, die dann bald einfach von einem Tool gesteuert werden und nicht mehr von Menschen oder vielleicht auch nur von einem Menschen ganz viele verschiedene, ne, dass sowas irgendwie über uns kommen kann und dann auch viel schneller zu kriegerischen Handlungen und Auseinandersetzungen führen kann.
Ja, genau. Also ich habe im Grunde in den 10er Jahren schon auch im Rahmen der Vereinten Nationen mit ganz vielen Menschen immer zusammengesessen, mit denen wir uns ausgemalt haben, wie würde das aussehen? Da war man technisch noch nicht so an dem Punkt. Das war ja alles auch sozusagen vor der großen Deep Learning Revolution und da hatten wir von ChatGPT noch nichts gehört und von generativer KI und all diesen Sachen, die wir heute für KI halten. Und wir haben eben überlegt, naja, wie würde das aussehen? Und erschreckenderweise ist eben all das, was wir uns ausgemalt hatten, was passieren würde, wenn es keine völkerrechtlich bindenden Regeln gibt, auf die sich die Staatengemeinschaft irgendwie geeinigt hat, so wie vielleicht bei Atomwaffen, biologischen Waffen, chemischen Waffen, dass dann, wenn es mal einen größeren Krieg gäbe und man hat zwei technologisch hochgerüstete Gegner, es sehr schnell gehen würde und man sehr, sehr viel Autonomie in Waffensystemen sehen würde, was eben einfach nur bedeutet, dass bestimmte Dinge, die früher Menschen getan haben, wie zum Beispiel Ziele auswählen und dann eine Waffe da reinsteuern, dann von den Maschinen gemacht werden. Mhm. Und genau das ist jetzt passiert in den letzten 4 Jahren auf den Gefechtsfeldern in der Ukraine. Die elektronische Kampfführung, das heißt einfach Jamming, ja, so Störsender, die einfach verhindern, dass ich irgendwas fernsteuern kann, die haben eben dazu geführt, dass man hingegangen ist und gesagt, okay, wenn ich das Waffensystem nicht fernsteuern kann, dann muss es sich selber steuern. Und dazu muss man eben eine Objekterkennung reinmachen und so ein bisschen Compute mit einem NVIDIA-Chipsatz und einem entsprechenden sozusagen irgendwie Objekterkennungsmodell. Und dann ist es so, wie du es beschrieben hast. Dann hast du eben so eine Wegwerfdrohne, die schickt man irgendwo hin. Und der sagt man, das ist das Ziel. Und dann fliegt die da die letzten paar hundert Meter einfach hin und versucht es in die Luft zu sprengen.
Gab es denn Versuche für so internationale Abkommen?
Der Versuch läuft noch. Und es gab also sehr wackere und nachhaltige und, ja, wie soll man das sagen, also mit viel Werbe vorangetriebene Versuche. Es gibt vor allem eben einen Gesprächsstrang in Genf bei den Vereinten Nationen, bei der sogenannten VN-Waffenkonvention. Das ist so ein stehendes Gremium, deren Job ist es zu prüfen, ob wir Menschen irgendwelche konventionellen, also nicht Massenvernichtungswaffen, sondern konventionellen Waffen entwickeln, die wir eigentlich gar nicht wollen, vereinfacht gesagt, ja, weil sie zu brutal sind, weil sie zu sehr mit bestimmten anderen Normen ins Gehege kommen. Ne? Zum Beispiel sowas wie ein Blendlaser. Ja, man könnte sich ja vorstellen, statt dass wir uns jetzt irgendwie gegenseitig so Projektile in den Körper schießen, um uns zu verwunden oder umzubringen, lasern wir uns mit so einem Lasergewehr, sind wir wieder beim Terminator, einfach die Augen raus. Mhm. Das war eine Diskussion.
Was?
Ende der 80er, ja. Und das hat man zum Beispiel eben in exakt diesem Gremium sich vorgenommen, diskutiert und dann verboten. Und das Verbot hält. Eben dieses Gremium hat in den letzten gut 10 Jahren versucht, an diesem Punkt voranzukommen. Und das gelingt leider nicht. Vor allen Dingen, weil es ja viele größere Mächte gibt, größere Staaten, die da nicht wirklich mitziehen. Die müssten das alles im Konsens beschließen und das funktioniert nicht. Und ich will das sehr klar rausstreichen, weil ich sehr viel Zeit da auch verbracht habe. Also Russland hat sich da immer als ein besonders unangenehmer Diskussionsteilnehmer präsentiert und hat eigentlich schon lange vor den Problemen, die wir jetzt heute haben, sich da ja gezeigt als ein Staat, der an so einer Regulierung und so einem guten Willen da keinerlei Interesse hat.
Aber das klingt ja fast schon wieder nach so einem Wettrüsten, nur jetzt in einem anderen Sektor, dass man damit am Ende wie mit einer Atomwaffe nur noch drohen muss. So, ich hab das, ich kann bei euch in Windeseile einmarschieren und dann legt euch besser mal nicht mit uns an. So hört sich das ja fast an.
So ist es aber nicht. Ja? Jetzt hast du dummerweise jemanden eingeladen, der nicht nur diese ganzen sozusagen Robotik-Themen und Drohnen und diese Sachen macht, sondern ich habe ja noch sozusagen irgendwann in grauer Vollzeit mal promoviert zu diesem Thema Nuklearwaffen. Mhm. Und es gibt einen massiven Unterschied zwischen Nuklearwaffen nach wie vor und solchen konventionellen Waffen. Und es gibt auch einen massiven Unterschied zwischen konventioneller Abschreckung und nuklearer Abschreckung. Mhm. Bei der konventionellen Abschreckung, also wenn ich verhindern will, dass mich jemand mit konventionellen Waffen irgendwie überfällt und in mein Land einmarschiert, ist nicht hypothetisch, ja, die Ukraine ist das gerade passiert, so. Dann kann ich verschiedene Dinge tun und dann ist es aber trotzdem so, dass dieser eigentliche Akt des Kriegsbeginns dann von ganz vielen Faktoren dominiert wird. Angefangen von, wie ist meine Logistik, wie ist die Moral, kenne ich gut die Topografie, wie ist das Wetter, habe ich Glück, ja, all solche Sachen, ne? Die Ukraine existiert heute zum Glück noch, weil sie am Anfang auch, muss man sagen, so ein bisschen Dusel hatte, ja. Es war das Glück der Tüchtigen, aber sie hatte am Anfang in den ersten paar Tagen tatsächlich auch Dusel und sie war natürlich entschlossener und hat trotzdem dann gegen dieses ja eigentlich zahlenmäßig überlegene Russland sich sehr effektiv sehr lange jetzt verteidigen können. Ne? Und das ist ja im Grunde, wenn man es jetzt mal aus einer Sicht Wladimir Putins betrachtet, überraschend und im Grunde ein Fall von gescheiterter konventioneller Abschreckung. Hätte Herr Putin gewusst, dass er nicht nur 3 Tage braucht, sondern 4 Jahre, hätte er unter Umständen nochmal drüber nachgedacht. Hat er aber nicht, weil er sich verschätzt hat. So. Und dieses sich verschätzen, das passiert mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit, wenn Nuklearwaffen im Spiel sind. Mhm. Warum? Weil all diese ganzen Faktoren, Logistik, Wetter, Glück, kenne ich das Gelände, wie sind meine Leute drauf und so, spielen keine Rolle. Keine Rolle. Es müssen 1, 2, 3 Nuklearwaffen durchkommen. Manchmal reicht eine auf die Hauptstadt, Krieg vorbei. So. Und das wissen beide und deswegen ist nukleare Abschreckung tatsächlich nochmal ein ganz anderes Ballgame, würde ich sagen. Gleichzeitig, jetzt kommt die Verkomplizierung, beobachten wir, dass diese nukleare Domäne und die konventionelle so anfangen, so leicht ineinander zu fließen. In den Fachkreisen nennt man das Entanglement. Ja? Also, dass plötzlich doch so ein bisschen Angst reinkommt, können die mit ihren konventionellen Hochtechnologiewaffen uns doch irgendwie als Nuklearmacht gefährlich werden? Und so, und das siehst du dann, wenn man in bestimmte, wenn man in die Nuklearwaffendoktrinen reinguckt und so ein Land wie Russland zum Beispiel schreibt, also wenn wir von einer sozusagen desaströsen Cyberattacke angegriffen werden, dann nehmen wir uns vor, auch damit Nuklearwaffen zurückzuschlagen. Hm. Und das ist eigentlich neu, weil früher sagte man immer, nuklear schreckt nur nuklear ab und nuklear vergeltet nur nuklear und jetzt fließen die so langsam ineinander. Aber trotzdem, zwischen konventionell und nuklear ist ein großer Unterschied nach wie vor.
Aljoscha macht große Augen. Erstmal nochmal ganz kurz eingehakt, wir haben dich natürlich extra deswegen wegen deiner großen Expertise eingeladen, Frank, ist ja wohl klar. Doch. Das war nicht dummerweise. Aber gucken wir doch vielleicht jetzt aufs Jetzt. Welche Rolle spielt denn KI gerade, also jetzt gerade im militärischen Bereich?
Ja, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet. Das macht alles möglich. Ne? KI berührt ja alle möglichen Lebensbereiche. Wir merken das jeden Tag und das ist im Militär nicht anders. Das Verteidigungsministerium zum Beispiel hat ein Large Language Model, was alle internen Dokumente kennt, was eben in diesem abgeschlossenen Bereich läuft und was man benutzen kann, wenn man Anfragen aus dem Parlament oder so beantworten will. Ja, dann kann man dieses Model prompten, das gibt einen Vorschlag und dann gehen die Referenten hin, ziehen das glatt sozusagen und machen ein vernünftiges Dokument draus. Das ist so dieselbe Beschleunigung von bestimmten Textgenerierungsprozessen, die wir wahrscheinlich alle jeden Tag erleben, wenn wir so in diesen Zusammenhängen arbeiten. Also, ne, KI im Militär. So, jetzt nicht unbedingt Terminator, aber auch eine Anwendung. Und dann hatte ich vorhin auch schon gesagt, ne, so logistische Fragen spielen eine Rolle. Auch solche Sachen wie Wartung von Großgerät. Du kannst eben sehr gut auch wieder mit solchen entsprechenden Techniken Daten sammeln aus zum Beispiel deinem schweren Transporthubschrauber. Und irgendwann sagt dir dann irgendwie die Software, na, das dritte Rotorblatt hinten links vibriert ein bisschen komisch, raus damit. Mhm. Ja, so. Und das sind dann solche Sachen, die nennt man vorausschauende Wartung und so weiter, spart Geld, kann man auch sozusagen darunter subsumieren. Also man sieht, es spielt quasi überall eine Rolle, bis eben hin zu diesen Punkten wie, wir wollen in einem Gebiet, wo elektromagnetische Kampfführung ist und wo wir nicht mehr funken können, Ziele irgendwie noch bekämpfen können. Und dann sind wir so voll in der Gegenwart und auch in Deutschland und bei der Bundeswehr, weil die Bundeswehr eben auch solche sogenannten Loitering Munition anschafft. Und das sind so Einwegdrohnen, die man irgendwo hinschickt, die können 100 Kilometer fliegen und die dann eben tatsächlich mit dem Bediener so aushandeln, das ist der Kampfpanzer, ja, das ist der Kampfpanzer. Und dann wird der als Ziel vorgegeben und ab dem Punkt, wo der Bediener gar nicht mehr mit dem Gerät sprechen kann oder funken kann und nichts mehr sieht auf seinem Bildschirm außer so Schneegestöber, macht dieses Teil dann den Rest die letzten paar Sekunden alleine.
Du hattest vorhin erwähnt, Sensorfusion und Objekterkennung bei autonomen Fahrzeugen im Kriegsgeschehen. Das Thema hatten wir ja auch bei autonomen Fahrzeugen im Zivilgeschehen. Also der autonome Bus, der erkennen muss, fliegt da gerade eine Plastiktüte auf die Straße oder ist es ein Ball und dann entsprechend anders reagieren muss. Einmal eine Vollbremsung auslösen und das andere Mal nicht. Das heißt, ich nehme mal an, viele dieser Technologien sind auch dual use. Die kann man eben wie ein Large Language Model, kann man zu zivilen Zwecken einsetzen, kann man eben auch einsetzen, um Aufklärung zu betreiben, militärische Dokumente zu verarbeiten. Gibt es irgendwelche, sagen wir mal, Forschungsthemen oder Linien, wo du sagst, die sind jetzt eben rein militärisch oder sehr spezifisch dafür? Oder ist das meiste dann doch eben Forschung, die man eigentlich auch für beides nutzen könnte?
Es ist dual use. Ja, es ist nochmal wieder ein Unterschied auch zu den Massenvernichtungswaffen, insbesondere zu den nuklearen. Also wenn ich ein Nuklearwaffenprogramm machen will, das kostet ein Heidengeld. Da sind ein Haufen exotische Stoffe beteiligt und Technologien. Und es ist ein Riesenaufwand. Das kann ich überhaupt eigentlich nur als Staat. Und es geht auch garantiert nicht so, dass es nicht entdeckt würde. So. Deswegen spricht man von Proliferation. Man hat irgendwie einen Ausgangspunkt und von da aus geht diese Technologie an ein, zwei andere Punkte. Hier haben wir es mit Diffusion zu tun und nicht Proliferation. Das heißt, die Technologie ist eigentlich schon überall und sie geht nach überall. Und die Militärs in den letzten 15 Jahren haben im Grunde das auch sehr gezielt gesucht. Ja, also die Amerikaner hatten zum Beispiel die Defense Innovation Unit im Silicon Valley, wo sie hingegangen sind von Pentagon-Seite aus und haben gesagt, hey, ihr macht hier innovative, schnell iterierende Dinge. Das könnte für uns auch interessant sein. Mhm. Und deswegen gibt es so eine Art Spin-in von ziviler Innovation ins Militär rein. Ganz wenige Anwendungen würde man jetzt als genuin militärisch bezeichnen.
Und das macht es schwierig zu kontrollieren. Auch Dinge, Themen wie Exportkontrolle werden natürlich schwierig, wenn du immer sagen kannst, na ja, das war doch ein autonomer Bus, den ich da geliefert habe und nicht ein autonomer Panzer.
Genau, also da sind wir ja schon am Endprodukt, aber gerade so die Dinge, die das dann sozusagen ermöglichen, die Modelle, ja, die liegen ja überall rum sozusagen. China macht ja einen Großteil seiner zum Beispiel KI-Entwicklung Open Source und Open Weights, ja, also so dass man sich die einfach nehmen kann oder man nimmt sich einen Llama oder sowas, ja, von Meta. Und man kann damit dann alle möglichen Dinge zusammenbauen.
Llama ist jetzt nicht das Tier, Semin. Ne?
Ja, danke, du hast meinen Gesichtsausdruck.
Tierische Kriegsführung.
Ich bin abgeschweift und habe schon wieder an ein süßes Llama gedacht und dachte, was hat das denn mit Krieg zu tun?
Dachte, sondern was ist das? Camel.
Llama ist ein offenes Modell von Meta. Ja. Aber der Punkt ist, man kann da halt nicht so rangehen. Auch wieder, Unterschied zu den Nuklearwaffen. Das ist eigentlich super, dass wir den Vergleich aufgemacht haben, weil das hilft bei ganz vielen Dingen. Man kann eben nicht hingehen und sagen, so jetzt zählen wir hier durch. Und dann machen wir eine Obergrenze und jeder nur 100 Stück. Oder noch besser, man geht hin und sagt so, wir zählen die Dinger und dann werden die alle abgerüstet auf null und dass hier keiner mehr sowas hat, weil das ist zu schrecklich. So, das könnte man sich ja vorstellen bei Nuklearwaffen. Hier kannst du nichts zählen. Es gibt nicht 1, 2, 3, 4 autonome Waffensysteme. Es gibt Autonomie in Waffensystemen und die ist quasi schon überall drin. Und die kann mal angeschaltet sein, klick, und jetzt klick, mache ich sie wieder aus, weil ich wieder selber steuere. Und das kann ich von außen nicht sehen und deswegen kann ich da auch so Rüstungskontrolle und Exportkontrollmäßig nicht so rangehen wie an andere Dinge. Das heißt, wir brauchen ja Normen und gute Ideen, wie man einen verantwortungsbewussten Umgang damit pflegt, was ja generell die Herausforderung ist. In
der derzeitigen Weltlage wahrscheinlich nicht so leicht zu erreichen.
Nee, das ist das Problem. Das hatte ich ja gesagt, die Vereinten Nationen beißen sich da gerade die Zähne dran aus und deswegen ist es halt wichtig, dass man, wenn man denkt, dass man einen verantwortungsbewussten Umgang damit pflegen sollte, das dann eben auch vorlebt und da sind wir in Europa jetzt aufgerufen, ja, gute Konzepte zu entwickeln und voranzugehen und zu sagen, also wir glauben, damit sind bestimmte Chancen verbunden, ja, aber wir sehen auch, dass es große Risiken gibt mit dieser Technologie, was, wenn wir die Kontrolle verlieren, über die Waffen zum Beispiel, und deswegen denken wir, sollte man so und so und so und so damit umgehen, damit da nichts schief geht. Da können wir jetzt nicht warten, dass die Vereinten Nationen das für uns lösen und es macht so, die Wolkendecke reißt auf und quasi die Regelung fällt vom Himmel. Wir müssen es irgendwie selber erarbeiten.
Ich erinnere mich an unsere Folge mit Ulf Burmeier von der Lage der Nation, der gesagt hat, KI hat beim Militär nichts zu suchen. Da sollte man gar nicht weiter forschen. Das siehst du wahrscheinlich anders, Frank, oder?
ja, das sehe ich gar nicht mal normativ anders, sondern das ist faktisch schon lange gelaufen.
Er hat es wahrscheinlich eher so gemeint, dass man da jetzt nicht tiefer einsteigen sollte bei diesem ganzen
Thema. Ja, und ich will jetzt nochmal sozusagen ohne Flachs, er hat natürlich einen Punkt. Ich glaube auch, dass man das sehr lange wahrscheinlich so versucht hätte vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Und sich da eher in so einer Art dezenter Zurückhaltung positioniert hätte und versucht hat, das war so, da war ich ja dabei, über die Vereinten Nationen hier für möglichst gute Regeln zu sorgen, die für alle gelten. Also so gesehen hat er da definitiv einen Punkt. Wer will schon willentlich in einen Rüstungswettlauf mit einsteigen und den befördern? Ne? Weil im Endeffekt steht es einem ja klar vor Augen, kann einem das selber auf die Füße fallen. So. Also insofern, ich kann diesen Argumentationsstrang sehr, sehr gut nachvollziehen. Gerade weil ich ihn 20 Jahre lang oder fast 20 Jahre lang verfolgt habe, bis zu diesem Punkt, wo wir Krieg in Europa haben, in einer Art und Weise, wie ich nie gedacht hätte, dass wir ihn nochmal sehen würden. Und auch ich anfangen musste, ziemlich umzudenken. Und deswegen, in der Abwägung sage ich inzwischen, wir können das nicht einfach aussitzen. Was ist, wenn es noch mehr Krieg gibt und wir uns als Europäer verteidigen müssen und irgendwie im Baltikum denen zur Hilfe kommen müssen oder in Polen oder in Finnland, wo auch immer.
Aber dennoch ist es aber eine individuelle Entscheidung zu sagen, ich möchte nicht derjenige sein. Ja, auch wenn du jetzt sagen kannst, genau, das ist dann bequem. Ja. Aber ich diskutiere ja auch mit Kolleginnen und Kollegen und viele sagen, wir wollen das einfach individuell nicht, so wie du auch den Wehrdienst verweigern kannst. Eben. Und zu sagen, trotzdem, ich finde es okay, dass es eine Bundeswehr gibt, andere Leute, die Verteidigung übernehmen, aber ich möchte es eben nicht sein.
Ja, hundertprozentig. Ja, genau. Das war ja sowieso mein Punkt. Ich habe das jetzt eher sozusagen gemeint, so im Sinne von auf staatlicher Ebene.
Als Staat, ja klar.
Also wir haben ja auch mal quasi 10 Jahre lang versucht, als Deutschland, die Bewaffnung von ferngesteuerten Flugobjekten, ja, so dieses, was man da Drohne genannt hatte, das einfach quasi auszusitzen. Also wir haben einfach eine Dekade lang drüber debattiert. Ist das gut? Ist das schlecht? Was ist die Gefahr?
Kommt es nicht?
Und so weiter. Als wir dann entschieden haben, die Heron TP auch zu bewaffnen, war dieses Waffensystem technisch überholt und militärisch bedeutungslos. So. Und das konnten wir uns, sag ich jetzt mal absichtlich so ein bisschen zugespitzt, leisten, weil wir im tiefsten Frieden gelebt haben und es auf nichts ankam. Also, die Zeit ist vorbei und ich sage das mit größtem Bedauern, weil ich in die Zeit zurück will und gerne wieder Frieden hätte. Aber solange das nicht der Fall ist, müssen wir uns damit irgendwie arrangieren. Ja.
Lass uns doch vielleicht noch eben auf diese deutsch-französische Kooperation, auch wenn das mit den Kampfjets jetzt erstmal vom Tisch ist, aber lass uns doch mal vielleicht kurz auf FCAS, falls ich das richtig ausspreche, schauen. Da ist ja auch sehr viel KI mit drin. Erklär doch mal genau nochmal für alle, die es nicht gehört haben, was das ist.
Also FCAS steht für Future Combat Air System und es ist ein 2017 begonnenes Projekt zwischen, initial waren es Deutschland und Frankreich. Das war auch schon so ein bisschen geboren aus erste Trump-Zeit. auch richtig irgendwie, zwei. Erste Amtszeit Trump, dass man also sagte, die Amerikaner sind
Trumpeltier.
Ja, genau, ja. Die trumpeln auf uns rum, machen wir uns ein bisschen selbstständiger. Später waren dann auch noch Spanien dabei und Belgien hatte irgendwie einen Beobachterstatus und so. Und die Idee bei diesem Future Combat Air System ist eben, dass man eine sogenannte Combat Cloud baut. Das heißt, man baut im Grunde eine informationstechnische Infrastruktur, so dass alles Mögliche, was sich da bewegt, und zwar vom Weltraum bis runter auf die Grasnarbe und unter den Meeresspiegel, miteinander reden kann. Ja, also diese Cloud stellt man sich vor einfach als so ein riesiges Informationsverknüpfungssystem. Teil dieser Combat Cloud im Rahmen des Future Combat Air System war eben dieser, jetzt kommt der dritte Anglizismus, der Next Generation Fighter Jet. Also ein tatsächlich, so war es geplant, Kampfflugzeug, in dem noch ein Mensch im Cockpit sitzt und da eben im Grunde so eine Art, ja, Piloten-Schrägstrich auch Management-Funktion übernimmt. Also dieser Mensch hätte dann nicht nur dieses Flugzeug pilotiert, sondern auch noch diverse Begleitsysteme sozusagen rumkommandiert und gesagt, du gehst dahin, mach mal das, klär mal auf, was das ist, flieg mal vor und guck, ob da irgendwie möglicherweise bodengebundene Flugabwehr ist oder so. Und dieser Jet, der wird jetzt nicht, so wie ursprünglich geplant, zwischen Deutschland und Frankreich gemeinsam entwickelt. Und wenn ich das jetzt, kommt die Bewertung, wenn ich das bewerten darf, würde ich sagen, ist auch besser so. Mhm. Ja. Also man hatte sich da endlos ineinander verhakt. Die Firma Dassault, die französische, hatte sehr hohe Ansprüche, was ihren Arbeitsanteil angeht. Und es war sehr schwierig, diesen gordischen Knoten zu zerschlagen. Man hat es über Jahre versucht und im politischen Berlin hatte mal unter uns gesagt, wirklich überhaupt gar niemand mehr Bock auf diese Sache. Mhm. Jetzt hat man, würde ich sagen, da endlich einen Schlussstrich drunter gezogen. Und ich würde sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Weil alles andere, was im Rahmen dieses Projekts gebaut wird, diese Cloud, diese unbemannten Systeme, alles, was miteinander sprechen kann und so, das passiert einfach weiter. Ja, es ist jetzt nur die Frage, was werfen wir da in die Mitte rein? Und da würde ich sogar inzwischen eine Fragezeichen dahinter machen, ob wir da ein Waffensystem uns vorstellen müssen, was in 15 Jahren, wenn das mal abheben soll, tatsächlich noch einen Menschen mitschleppt oder ob man das nicht auch einfach dann unbemannt oder unbefraut fliegen lässt.
Wenn man sich das alles mal so anhört, was dann in Zukunft möglich ist, ist es ja vielleicht erstmal, und das naiv gedacht, eine Verbesserung, dass man vielleicht dann auch in Zukunft weniger Menschen, wenn es schon eine kriegerische Auseinandersetzung gibt, ins Gefecht schicken muss. Aber es birgt natürlich auch, wie du gesagt hast, viele Risiken, wenn dann irgendwo ein Tool von mit einer künstlichen Intelligenz unterscheiden muss. Ist das jetzt ein Haus, in dem Menschen sind, die einen Anschlag planen, oder ist es nur eine ganz normale Familie? Ne?
Ja, jetzt kommen wir an die wirklich spannenden Punkte ran. Es ist genau, wie du es beschreibst, und wir beobachten das ja auch in der Ukraine. Die Ukraine setzt vermehrt auf Maschinen, weil sie weniger Menschen hat und die Menschenleben, die sie haben, auch mehr wertschätzen, als das in den russischen Streitkräften der Fall ist, die ihre Verletzten nicht aufsammeln, nicht mal ihre Toten bergen. Das heißt, man hat sich zwangsläufig darauf verlegen müssen, entweder mit solchen Quadcoptern oder auch ganz viel jetzt mit so bodengebundenen Systemen Dinge zu tun, streitkräftemäßig seitens der Ukraine und den Menschen aus der Schusslinie zu nehmen. Das ist der Vorteil. Und ich glaube, den sollten wir uns auch zunutze machen. Ja, also Wehrpflicht, ja, nein, wir führen ja all diese Diskussionen, aber ich sage jetzt mal ganz salopp, die russischen Streitkräfte aktuell wachsen, das ist das Ziel, an auf 1,5 Millionen Mann mit Waffen. Und das ist viel. So. Mhm. Und wir haben nur eine Chance, nämlich im Grunde das zu machen, was die Ukraine macht, nämlich quasi Maschinen da einzusetzen, wo wir keine Menschen für haben. So. Jetzt ist aber die Gefahr, dass wir im Grunde den Krieg dadurch entmenschlichen, wenn ich es mal so ein bisschen vereinfachen sollte. Also können wir es erlauben, dass wir im Grunde so eine anonyme Maschinerie morgens nur noch in Gang setzen, die dann Leute umbringt, vielleicht sogar völkerrechtskonform. Ne? Also man muss das ja verstehen, töten im Krieg ist kein Mord, wenn Kombattanten sich gegenseitig aus dem Leben befördern. Wenn zwei uniformierte quasi Gegner aufeinandertreffen und die schießen aufeinander und der eine ist tot, dann ist das sozusagen erstmal Kriegsgeschehen. Job. Ja, das ist deren Job so. Und jetzt ist aber halt die Frage, wenn wir uns Menschen da völlig rausnehmen und gar nicht mehr mitkriegen, wie wird da gestorben, was ist das Leid, was da verursacht wird und so weiter, entfernen wir uns dann möglicherweise auch vom Kriegsgeschehen in einer Art und Weise, die ungut ist, weil wir dann gar nicht mehr wissen, wann gut ist mal mit Krieg. Sinkt auch die Schwelle vielleicht, Krieg anzufangen, weil der Krieg ist ja clean und blutlos und es sozusagen niemand kommt zu Schaden und so. Ich glaube, dass das, du hattest das vorhin schon mal angedeutet, ich glaube, das spielt eine riesige Rolle in den USA gerade. Diese Venezuela-Operation war so überwältigend und technisch auf hohem Niveau und erfolgreich ausgeführt, dass, glaube ich, Herr Trump dann dachte, ja super, jetzt mache ich in etwas größerer Form mit dem Iran das Gleiche. Mhm. Es funktioniert, wie wir sehen, überhaupt nicht. Also politisch ist das Ganze eine Katastrophe, obwohl das militärisch alles natürlich mehr oder weniger textbuchartig läuft. Nur es bringt politisch gar nichts, weil der Iran einfach nicht einknickt. Im Grunde diesen Krieg, ja, man könnte zugespitzt sagen, vielleicht nicht gewonnen hat, aber die USA und die Israelis haben ihn aktuell zumindest auch nicht gewonnen. So. Mhm. Und daran sieht man eben, die Gefahr liegt darin, dass wir sozusagen den menschlichen Kontakt verlieren zu dem, was Krieg wirklich bedeutet, wie schrecklich Krieg ist. Und dass wir eine völlig falsche politische Vorstellung davon entwickeln, wozu Krieg dienlich sein kann. Das sind alles Gefahren, die auf der sozusagen auf der höchsten Ebene eine massive Rolle spielen. Und unten drunter haben wir eben so kleinere technische Gefahren. Haben wir immer die Kontrolle? Machen die Waffen genau das, was sie sollen? Sind wir dann auch kriegsvölkerrechtskonform unterwegs? Also was meine ich damit? Damit meine ich nie Zivilisten absichtlich schädigen, nur auf militärische Ziele wirken. Nie übermäßige Gewalt anwenden, ist auch eine Regel. Ja? Können wir auch sicherstellen, dass diese Dinger sich nicht möglicherweise irgendwie gegen die eigenen Leute wenden?
So. Ja, aber am Ende wird der Krieg immer so sein, dass Menschen zu Schaden kommen müssen, jetzt mal salopp gesagt, damit dieser Krieg überhaupt eine Wirkung hat. Wenn du jetzt ein Schlachtfeld hättest, wo nur Roboter aufeinander schießen, dann würde das Geld kosten und das war's dann am Ende.
Das wäre ja super, wenn wir das quasi so delegieren könnten. Mhm. Ja. Sagen, okay, wir bringen uns jetzt nicht mehr gegenseitig um. Wir machen so einen Ersatz, Handlung. Ja?
Ja.
Und da würde ich dann sogar vorschlagen, wenn wir das eh beschlossen haben, dann spielen wir Fußball oder Schach. Das kostet viel weniger Geld,
genau.
Ja, als so gewaltige Roboterheere sich irgendwie zerschießen zu lassen.
Oder so Roboterboxen oder sowas.
Oder Roboterboxen, genau. Ja. Das Problem ist halt, Krieg ist ja zwischen uns. Mhm. Der ist ja zwischen den Menschen. Das heißt, wenn die zwei Roboterheere fertig miteinander sind und es ist noch ein Roboter übrig vom Gegenüber, dann stapft er los und bringt all die Menschen der Gegenseite um.
Ja.
Aber ich finde auch diese Regeln, dass du die nochmal betonst, im Krieg trotz aller Härte und so eben vereinbart sind und ein Minimum an Verbindlichkeit und Menschlichkeit reinbringen, das hat mich auch immer fasziniert, dass man dann Waffenstillstand vereinbaren kann, dass man sagen kann, komm, lass uns mal 3 Tage verhandeln und dann schießen wir weiter oder dass an Weihnachten dann sogar verfeindete Truppen sich zusammensetzen, Skat spielen und am nächsten Tag gehen sie wieder jeder in seinen Gefechtsstand und schießen wieder aufeinander. Also das sind eigentlich auch die Aspekte des Krieges wahrscheinlich, die aber, wie du mir gerade nochmal erklärt hast, wirklich, wirklich immanent wichtig sind, dass man irgendwelche Mindeststandards noch hat und die technisch umzusetzen, ist wahrscheinlich wirklich erstmal unmöglich.
Nee, ja, also doch. Also, man kann sie nicht an die Maschine delegieren, aber man kann die Mensch-Maschine-Interaktion so ausgestalten, dass dieses Einhalten der Regeln ermöglicht wird. Und das ist das, du hast es vorhin schon mal, glaube ich, fallen lassen, Aljoscha. Das ist diese Meaningful Human Control, die immer so durch den Raum schwirrt. Also es gibt durchaus schon durch dieses lange Reden über dieses Thema sehr gute Vorschläge und Ideen aus der Forschung, auch aus der Diplomatie, wie man das ganz gut in den Griff kriegen kann. Und ich bin absolut davon überzeugt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn man diese Technologie verantwortungsbewusst einsetzt und Kriegsvölkerrecht sozusagen würdigt und weiterhin einhält, man am Ende überlegen ist. Man bindet sich damit nicht eine Hand auf den Rücken gegenüber vielleicht einem Gegner, der auf all diese Normen und Regeln pfeift. Und also nochmal, die Art und Weise, wie Russland in der Ukraine Krieg führt gerade, hat nichts mit Kriegsvölkerrechtskonformität zu tun. Ja, so einfach wahllos ballistische Raketen auf Wohnhäuser schießen und so. Das sind alles Kriegsverbrechen. Und ich bin aber der Ansicht, dass man den Krieg und vor allem am Ende auch dann den Frieden gewinnt, wenn man auf diese Mindeststandards weiter pocht und die implementiert. Weil unser Interesse ist ja, dass die Welt nicht völlig abdriftet in Anarchie und wir so ein Restgehalt von Regelgeleitetheit und Humanität irgendwie erhalten. Aber ja, es sind schwierige Zeiten für all diese Dinge. Und da sind überall, haben wir ja gesehen, glaube ich, so Abwägungen, sehr unappetitliche zum Teil vielleicht sogar notwendig. Und hier gibt's kein Schwarz-Weiß und man kann sich nicht einfach zurücklehnen und sagen, da halten wir uns raus. Da
haben wir nichts mehr zu tun.
Aber was würdest du denn sagen, wenn du jetzt mal in die Zukunft guckst, wie sich alles mit künstlicher Intelligenz weiterentwickelt? Worauf steuern wir dazu?
Also ich glaube, es wird sehr viel mehr, sehr viel schneller technisch möglich sein, als man denkt. Und trotzdem ist es so, dass diese militärische Nutzung hinterherhinkt. Einmal, weil man nochmal ganz bestimmte Ansprüche hat mit Blick auf Sicherheit, Zuverlässigkeit, Robustheit.
Also wenn ich chinesische Chips da verbaue oder andere Dinge in meiner Militärtechnik, KI, das ist dann keine gute Idee.
Also natürlich findet das trotzdem statt noch, ja. Also das ist, ist natürlich überall... Das ist
ein ganz schlechter Ton.
Also nicht chinesisch, aber es ist natürlich in ganz vielen ist natürlich Nvidia drin und so. Ne? Also muss man sich jetzt auch nichts vormachen. Und da müssen wir in Europa uns auch überlegen, was das für eine Abhängigkeit ist und so. Aber anderes Thema.
Ja.
Aber würdest du denn sagen, es dauert nicht mehr lang, bis wir, oder beziehungsweise bis Soldaten und Soldatinnen vor einem Chatbot sitzen und nur noch eintippen, bitte Militäroperation da und da und den Rest macht irgendjemand, aber kein Mensch?
Also die Amerikaner haben zumindest die Vision eines Systems, nennt sich JADC2, Joint All Domain Command and Control, und das funktioniert genauso.
Mhm.
Also das funktioniert auch jetzt schon, die haben ein Large Language Model als Kommunikationslayer und da unten drunter ist dann zum Teil ist da Palantir mit drin und so, und die reden mit diesem Ding quasi in natürlicher Sprache. Und die Idee ist im Grunde, der Computer sagt, da und da ist der Feind. Das und das sind die Assets, die wir haben. Wir haben folgende, man sagt ja immer so schön, Wirkmittel, also Waffen. Kannst du jetzt dann hinschießen, eine Rakete oder eine Artilleriegranate oder eine Tomahawk von der Fregatte? Und dann treffen die Menschen nur noch irgendwie Auswahlen und der Computer setzt um. Da sind wir nicht mehr sehr weit von entfernt, zumindest bei Streitkräften wie den Amerikanern, zum Teil auch den Israelis und so. In Europa ist das noch nicht so weit. Aber das klang jetzt bei dir so ein bisschen Sci-Fi-mäßig. Das ist nicht so Sci-Fi-mäßig, das ist in Reichweite.
Da kannst du dir schon vorstellen, warum sich da einige Leute Gedanken machen.
Ich mache mir da schon sehr lange Gedanken drum, ich weiß das, ja. Es ist, man muss jetzt sehr aufpassen, also wie mit allem anderen auch. Es passieren umwälzende Dinge mit Blick auf KI. Ich habe ja gesagt, ich will den Begriff nur einmal verwenden. Ich habe ihn doch, glaube ich, 10-mal verwendet.
Ja. Wir heißen ja auch KI und jetzt.
Genau. Und nichts davon ist ausgenommen. Und wir müssen mit Bedacht vorgehen und die Chancen und die Risiken gut gegeneinander abwägen.
Ist das alles so apokalyptisch, wie es klingt? Oder gibt es da auch irgendwo einen kleinen Hoffnungsschimmer? Was würdest du sagen, Frank?
Also, es gibt ja Leute, die mich Dr. Doom nennen.
Okay.
Insofern bin ich vielleicht der Falsche, wenn man nach Hoffnung sucht. Mhm. Also ich sage es jetzt mal ganz, ganz ernsthaft, aber das ist vielleicht auch sozusagen so eine die Deformation meines Hirns, weil ich das schon so lange mache und weil halt quasi du natürlich auch zu einem Herzchirurgen nicht hingehst und sagst, sag mal, ist das nicht alles irgendwie auch eklig, was da...
Oder ist Rauchen gesund?
Ja, genau. Also
man
gewöhnt sich natürlich quasi über Zeit an so gewisse quasi Vorstellungen und so, vielleicht auch zu sehr. Ich würde schon sagen, dass hier auch Chancen drin liegen, mit Blick darauf, Menschenleben zu schützen, dass hier Chance für uns politisch als Europa drin liegt, uns selbst zu behaupten. Das 21. Jahrhundert wird rau, klimatisch rau wegen der Klimakrise. Aber auch politisch rau, ja, weil es leider Großmächte gibt, die alles vom Tisch fegen wollen, was wir gelernt haben in zwei Weltkriegen, sehr blutig und wo wir eigentlich dachten, dass wir weiter sind. Und wenn wir weiter existieren wollen, so als Demokratien, als offene Gesellschaft, pluralistisch mit Minderheitenschutz, Meinungsfreiheit, dass wir einfach so reden können, man unterschiedlicher Meinung sein kann, jemand hat eine Zivilklausel oder jemand anders nicht, diese Sachen, dann müssen wir auch gucken, dass wir uns selber behaupten können. Und ich glaube, wenn wir uns verantwortungsbewusst in diese neuen Technologien auch militärisch tatsächlich reinlehnen und gute Anwendungsformen finden, dann liegt da eine Chance drin. Aber ich will auch keinen Hehl draus machen, dass es eine sehr, sehr rumpelige Zeit ist, in der wir leben.
Ich habe die ganze Zeit gedacht, auch vorhin, du sagtest, wir wollen den Krieg menschlich halten, an dieses Zitat von Bert Brecht. Und ich habe das mal kurz rausgesucht. Ihr kennt es wahrscheinlich. General, der Mensch ist sehr brauchbar. Er kann fliegen und er kann töten. Aber er hat einen Fehler. Er kann denken. Ja. Und das ist ja genau, was du gesagt hast. Ja, wenn wir jetzt eben KI daran nehmen, sozusagen, dann denkt jemand anders für uns und wir sollten das Ganze menschlich halten. Also da hatte Bert Brecht doch ganz schöne Weitsicht eigentlich mit seinem kleinen Vers.
Wir haben jetzt leider gar nicht mehr so viel über deinen Podcast gesprochen. Deswegen will ich ihn noch mal kurz erwähnen. Er heißt Sicherheitshalber und ist ein Podcast zur sicherheitspolitischen Lage in Deutschland, Europa und der Welt. Da kann man reinhören. Ihr habt jetzt aktuell schon 108 Folgen aufgenommen. Das heißt, da kann man sich einmal komplett durchhören, was ihr da so macht. Und ihr habt ganz viele verschiedene Dinge besprochen, wenn man auf dem Laufenden bleiben will, was diese Dinge angeht. Wenn man natürlich gerne den Kopf in den Sand steckt und überhaupt nichts davon hören will, dann war auch diese Folge nicht gut.
Das stimmt. Ja, und Kopf in den Sand stecken ist auch eine Option. Kann einem niemand verbieten.
Genau das. So, aber dann dafür, das hätte ich vielleicht am Anfang der Folge sagen sollen.
Stimmt, ja. Spoiler.
Und den Link zu dem Podcast, den schicken wir in die Shownotes, hätte ich mal gesagt. Den Link zu dem Podcast schreiben wir in die Shownotes.
Frank, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Das war sehr interessant, auch wenn ich sagen will, jetzt mal, dass nicht die lebensbejahendste Folge war, die wir jemals aufgenommen haben, aber dafür eine sehr wichtige.
Ich bin ein super Partygast. Sehr lustig. mit guter Laune.
Und der Frank, der arbeitet an was ganz Spannendem. Komm mal rüber.
Ja, genau. Ich werde nächstes Jahr 40. Ich lade dich ein, falls die Stimmung zu gut werden sollte.
Ich freue mich drauf. Super. Vielen Dank für die Einladung. Beide Einladungen.
Sehr schön, mit dir zu sprechen, Frank.
Bis dann.
Bis ciao. Dann. Ciao.
KI und jetzt ist ein Podcast von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch, neben natürlich Sicherheitshalber, über den wir gerade schon gesprochen haben, den Podcast von Frank. Und zwar passt auch dieser Podcast-Tipp zu unserem heutigen Thema. Wir haben diesmal auf das Thema Militär und KI geguckt. Unsere Kollegen vom NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien gucken aber nochmal umfassender auf die militärischen Konflikte, die uns ja leider zu sehr in dieser Zeit beschäftigen. Also zum Beispiel den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine oder den Angriff von den USA auf den Iran.
Die Hosts sprechen mit ARD-Reportern in der ganzen Welt, ordnen ein, liefern Hintergründe, welche Rolle spielen Drohnen im Krieg, wo ist Europa bereits von einem hybriden Krieg betroffen, wie kann Deutschland sich vor Gefahren schützen?
Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es im Podcast von Militärhistorikern und Sicherheitsexpertinnen. Hört gerne rein, zum Beispiel in der ARD Sounds App und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link, den findet ihr wie immer in unseren Shownotes.